aber ich habe eher sowas gemacht wie die Tür öffnen, weil mir, glaube ich, es einfach so wichtig war, dass, falls irgendwas passiert, ich nicht allein in meinem Zimmer bin und sterbe. Und ich weiß, es klingt so heftig, aber irgendwie war es mir sehr wichtig, dass zu jedem Zeitpunkt irgendwer was mitbekommt.
Herzlich willkommen im Podcast Das wahre Leben. Alle neuen Folgen immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Jona. Heute Nacht werde ich sterben. Diesen Gedanken hatte Jona schon unzählige Male. Äußerlich besteht für diese Sorge erstmal überhaupt kein Anlass. Jona ist jung, offenbar gesund und trotzdem überkommt sie die Angst immer wieder. Das Herz rast oder stolpert dann und für sie ist klar, ich habe einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Angst vor dem Sterben schränkt sie 2,5 Jahre massiv ein und mittelbar auch ihr engstes Umfeld. Herzlich willkommen, Jona.
Hallo.
Hallo, Jona. Und danke für dein Vertrauen erstmal vorab. Jona, wenn wir mal zurückschauen, kannst du dich noch erinnern, wann du dich das erste Mal gefragt hast, was ist hier eigentlich los mit mir? Ist irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung?
Also ich würde sagen, dass es so dem Beginn meiner Abi-Zeit und so kurz vor Corona angefangen hat, dass ich mich so das erste Mal so wirklich intensiv gefragt habe, was mit meinem Körper los ist. Mhm. Also wo es in so einer krassen Todespanik auch geendet oder so angefangen hat.
Hast du da eine Situation im Kopf? Also war das zu Hause oder war das irgendwie in der Schule oder wo war das?
Also ich habe so eine sehr spezifische Situation im Kopf, wo ich zu Hause war und so versucht habe, so nachts einzuschlafen. Also ich glaube, das war so ungefähr in der 11. Klasse oder Anfang der 11. Klasse oder in der 10., wo ich so versucht habe einzuschlafen und mich dann selbst immer wieder geweckt hatte, weil ich irgendwie plötzlich das Gefühl hatte, dass irgendwas mit meinem Herzen los wäre und so mich gar nicht mehr so richtig in meinem Körper gefühlt habe. Und ich weiß, dass ich dann so in das Zimmer von meiner Mutter gegangen bin und so war, irgendwas ist mit mir los. Und dann erst so mich auf den Boden gelegt habe und dann so gar kein Körpergefühl so richtig hatte. Und sie dann halt gefragt habe, ob wir ins Krankenhaus fahren können, damit wir das checken können.
Puh, also das ist ja schon eine Extremsituation, die du da erlebt hast. Du hast gerade gesagt, das ging so los, so in der 11. Klasse hast du, glaube ich, gesagt, ne? In welcher Lebensphase warst du denn da? Also war alles entspannt um dich rum oder hattest du Stress in dieser Zeit?
Also ich glaube schon, dass so Stress, also ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, was du sagst, dass so Stress eine sehr große Rolle spielt in auch diesem ganzen, ich habe so Angst, dass irgendwas mit meinem Körper los ist, weil so mit dem so Anfang von diesem Abitur habe ich mich so sehr stark in so diese Schule reingesteigert und mir war es irgendwie sehr wichtig, welche Leistung ich bringe.
Also du warst schon ehrgeizig in dieser Zeit, ja, würdest du fast sagen perfektionistisch, dass du dir immer wieder gesagt hast, muss ich das vielleicht noch machen, muss ich das vielleicht noch machen, um gute Noten zu bekommen?
Also ich finde diesen Begriff von Perfektionismus, den würde ich zwar nicht so mit mir assoziieren, aber ich glaube schon, dass es mir so, dass ich so mich vor allem so durch Schule und so Leistung definiert habe. Also ich glaube, es war so, es hatte schon noch so verschiedene Gründe. Ich glaube, also ich bin halt auch aufgewachsen in so einem eher so ärmlichen Kontext und so meine Mutter hat auch eigentlich immer gesagt, ja, Schule ist nicht das Wichtigste auf dieser Welt, aber ich habe so ganz früh gesagt, so mit 7 auch schon, nein, ich möchte unbedingt studieren und so weiter. Und ich habe dann irgendwie, als dann dieser ganze Abiturkram angefangen hat, gedacht, okay, da möchte ich jetzt all meine Zeit reinstecken, weil es mir halt mega wichtig ist, vor allem diesem ganzen Aufsteiger in Gedanken. Und ich glaube, das hat halt einfach für sehr viel Stress gesorgt, den ich mir halt selbst gemacht habe und dass das mir irgendwie so das Wichtigste war.
Du bist ja aufgewachsen mit deiner Schwester und eben deiner alleinerziehenden Mutter.
Ja.
Wie war denn dein Draht zum Beispiel zu deiner Mutter? Also wie offen und vertraut habt ihr über Dinge gesprochen, auch über den Stress, den du dir machst oder auch andere Dinge, private Dinge?
Ey, das Verhältnis zu meiner Mutter sehr, sehr gut. Also wir hatten immer einen sehr, sehr guten Draht zueinander. Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit auch zu meiner Mutter gekommen. Also ich habe ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Das meiste habe ich eigentlich mit ihr geteilt, auch so Ängste, die ich hatte, auch vor dieser Krankheitsangst und so weiter.
Was mich noch interessiert, war dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also dieses, du kannst nicht mehr in den Schlaf, du gehst zu deiner Mutter, du willst ins Krankenhaus. War das wirklich die erste Situation gleich so krass oder hatte sich das vorher schon irgendwie angedeutet?
Das hatte sich vorher schon angedeutet, vor allem so in der Schule. Also ich weiß, dass ich halt voll oft im Unterricht so angespannt saß und ich so dachte, ich hätte so Herzstolpern und so weiter. Vor allem bleiben mir da so diese ganzen naturwissenschaftlichen Räume im Kopf, wenn ich so im Chemieunterricht saß oder so im Philosophieunterricht und dann so dachte, oh, ich habe Herzrasen oder ich bekomme plötzlich so nasse Hände oder mir wird schwindelig. Also Schwindel war auch so voll das große Ding. Aber da, also da hatte ich auch schon so leichte Angst, aber so diese richtige Panik kam dann auf jeden Fall in dieser einen Nacht, die mir so im Kopf geblieben ist. Aber ja, es gab auf jeden Fall so kleine Situationen, vor allem so im Schulkontext.
Und wenn wir dann jetzt nochmal in diese Nacht einsteigen, also da steigt diese Todesangst auf. Bist du dann direkt zu deiner Mutter oder hast du erstmal versucht, was weiß ich, fünfmal im Zimmer auf und ab zu gehen und dich zu beruhigen? Wenn du mich mal in diese Nacht reinholst, das hört sich ja voll extrem an, was du beschreibst.
Ich würde doch sagen, das ist voll eine extreme Situation, weil wenn ich das so noch im Kopf habe, auch weil es sich leider dann noch ein bisschen wiederholt hat. Soweit ich mich erinnere, habe ich erst, glaube ich, versucht, immer wenn ich so panisch aufgewacht bin und so dachte, irgendwas ist, einfach wieder einzuschlafen. Also dieses so Einatmen, Ausatmen, versuchen wieder einzuschlafen. Und dann den Fehler gemacht zu haben, okay, ich google jetzt irgendwie, wie finde ich heraus, dass ich einen Schlaganfall habe, wie finde ich heraus, dass ich einen Herzinfarkt habe. Ich dachte auch damals, ich wäre dann so eine Person, die natürlich sich gut abgrenzen könnte, wenn ich das so lese. Und das eher so ein war, okay, wie kann man das testen? Und das hat mich dann auch noch eine Weile begleitet, dass ich so diese Tests gemacht habe von, okay, ich halte einen Finger vor meinen Kopf und guck, sehe ich den scharf? Kann ich in alle Himmelsrichtungen schauen? Kann ich die Himmelsrichtung auch noch zuordnen? Kann ich gerade sprechen? Um so zu checken, habe ich einen Schlaganfall? Und mit diesem Herzen, habe ich Schmerzen in der linken Seite meiner Brust und so?
Ja.
Ja, das gemacht. Und als ich gemerkt habe, dass ich halt überhaupt nicht einschlafen kann, wurde es halt auch schlimmer. Also ich bin dann so voll in so eine benebelte, also ich habe mich sehr benebelt gefühlt immer, wenn das war.
Ja.
Was eigentlich absurd ist, weil es ja was übel Körperliches ist, aber ich habe mich da immer sehr außerhalb meines Körpers gefühlt. Und ja, dann bin ich irgendwann rüber, weil ich so wusste, ich kriege mich selbst nicht runter und ich brauche auf jeden Fall so andere Augen, die da drauf schauen.
Und hast du sie dann gleich wachgerüttelt oder ich glaube gerade hast du gesagt, du hast dich auf den Boden gelegt? Wie war das? Wie hast du das in Erinnerung?
Also meine Mutter war dann noch wach, es war noch nicht so tief in der Nacht, dass ich sie wecken musste oder so.
Ja.
Also sie war dann so im Zimmer nebenan und ich war nur so, ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe mehr, aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall irgendwie sowas war wie, ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas mit meinem Herzen ist. Und dann habe ich mich so auf den Boden nicht richtig gelegt, aber so gesetzt und mich so nach vorne gebeugt und war so, okay, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Und dann waren wir so, ich möchte unbedingt in das Krankenhaus und auch wenn das wahrscheinlich super unrealistisch war und meine Mutter nicht dachte, dass ich einen Herzinfarkt habe, hat sie so erstmal nichts dazu gesagt und wir sind dann einfach zusammen losgefahren.
Wie weit ist es zum Krankenhaus von euch?
13 Minuten. Das ist eine, wir haben sehr nah an einer Bundesstraße gewohnt. Die konnte man einfach geradeaus durchfahren.
Und als du dann unterwegs warst, wurde es dann eher schlimmer oder wie würdest du das beschreiben auf dem Weg zum Krankenhaus? Wie war da die Stimmung zwischen dir und deiner Mutter und vor allen Dingen natürlich in dir?
Ich würde sagen, und das finde ich, das fand ich irgendwie so auch damals total interessant, dass es mich jedes Mal beruhigt hat, allein wenn wir in diesem Auto saßen, und so abgesehen von den ersten Nächten, als wir das später auch, also es ist halt immer wieder öfter passiert, und als wir es später immer wieder gemacht haben, habe ich gemerkt, immer sobald ich im Auto saß, war ich beruhigt, weil ich dachte, dass halt andere Augen darauf schauen und dann bin ich quasi in Sicherheit. Also ich hatte schon so ein Sicherheitsgefühl, das damit verbunden war. Gleichzeitig werden wir dann einfach umgedreht, was ich dann auch schon mal vorgeschlagen habe. Dann wurde es wieder schlimmer. Also das habe ich schon so gebraucht, dass so Ärztinnen so drüber schauen. Oder auch wenn wir so in der Notaufnahme saßen, habe ich gemerkt, mir geht's jetzt besser. Ich fühle mich in Sicherheit. Wenn was sein sollte, dann gibt es auf jeden Fall jemanden, der mir helfen könnte. Mhm. Anders als in so einem Zimmer, wo ich alleine bin. Aber es brauchte trotzdem noch diesen Moment, wo ich so diesen Check bekomme von EKG und so weiter. Und so mit meiner Mutter im Auto am Anfang war es so eigentlich noch sehr gut und wir haben uns auch sehr verbunden gefühlt.
War da eher Schweigen dann in dem Auto auf dem Weg oder Habt ihr irgendwie Radio gehört zur Ablenkung?
Es war schon sehr still und wir haben auch keine Musik gehört.
Mhm. Und dann stelle ich mir vor, bist du dahin in die Notaufnahme. In der Notaufnahme ist es ja oft so, dass da die ganz eiligen Fälle zuerst rankommen, ne? Du hast ja gesagt, du warst schon ein bisschen ruhiger, dann in dieser Atmosphäre zu sein. Wie lange habt ihr dann gewartet, als du da das erste Mal hin bist, so ungefähr, bis du dran kamst?
Ich war schon immer die Letzte, aber ich habe das damals noch nicht so richtig begriffen, warum. Ich glaube, dass die Leute im Krankenhaus schon sehr schnell gecheckt haben, dass mein Problem vor allem so eine Angst ist.
Mhm.
Und immer in jeder Nacht, in der wir da waren, war ich schon sehr am Ende dran. Das heißt, wir haben auch schon so 3-4 Stunden dort verbracht.
Und dann haben die Ärztinnen und Ärzte was genau gemacht? Du hast gerade, glaube ich, gesagt, EKG haben sie gemacht.
Am Anfang war ich noch so in diesem Kinder- und Jugendbereich. Und dort war es immer so, dass sie gefragt haben, was denn los ist. Dann habe ich erklärt, dass ich glaube, dass irgendwas mit meinem Herzen ist. Deshalb haben sie auch ein EKG gemacht. Dann haben sie mir Blut abgenommen. Wobei ich jetzt auch so im Nachhinein denke, so, das dauert ja immer eine Weile, bis man dann die Ergebnisse bekommt. Ich weiß auch nicht genau, was damit dann passiert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es so sehr viel auch mit so Beruhigung und so weiter zu tun hatte. Und die haben immer meinen Blutdruck gemessen.
Mhm.
Also es waren so wirklich diese Standardsachen, um zu checken, ob irgendwas gerade los ist. Ja, und ich weiß, dass es einmal auch so war, dass ich einen zu niedrigen Puls hatte und die mir das dann nicht gesagt haben, sondern meiner Mutter, weil ich das vor der Tür gehört habe. Und wir dann nochmal in ein anderes Krankenhaus gefahren sind und dann dachte ich so, ja, die haben jetzt doch was gefunden. Mit mir ist doch, also ist wirklich so richtig was falsch, weil ich trotzdem auch schon in so einem Reflexionsmodus war von, okay, was ist jetzt Angst, was ist real, wovor muss ich so wirklich Angst haben, was meine Psyche ist. Wobei ich jetzt so im Nachhinein glaube, dass es wahrscheinlich so dieser Puls sich natürlich verändert, wenn ich so wochenlang nicht geschlafen habe und vor allem so in einem Angstzustand bin. Also es ist schon so ein, nicht zwingend an einer Krankheit liegt, sondern vor allem an diesem Umstand, vor diesem Extremzustand.
Also die hatten in dem anderen Krankenhaus dann auch nichts Konkretes gefunden, höre ich daraus. Dann
ja, da war mein Puls dann auch wieder normal. Also das hat sich schon wieder so eingependelt und Blutdruck und so weiter auch.
Was ich ja so raushöre, ist, dass das nicht der einzige Besuch im Krankenhaus war. Ne? Wenn du das mal beschreibst, also ich stelle mir jetzt so vor, die nächsten 1, 2, 3 Wochen, wie oft warst du dann mit deiner Mutter nachts im Krankenhaus?
Am Anfang auf jeden Fall fast jeden zweiten Tag und dann ist es mindestens 2-mal die Woche gewesen. Also wir sind schon sehr, sehr oft dahin gefahren.
Ja.
Ja, weil das irgendwie das Einzige war, was mich so nachts beruhigt hat.
Wie war das denn tagsüber? Hast du tagsüber irgendwas gespürt? Oder war tagsüber, wenn man so will, geschützter Raum und eher Entspannung in der Hinsicht?
Es war auf jeden Fall präsent. Es war zum Glück nicht so präsent wie beim Einschlafen. Also ich glaube, es gibt da schon so verschiedene Eskalationsstufen. Ich würde schon sagen, tagsüber, vor allem wenn ich in der Schule war, habe ich schon immer so mit meinen 2 Fingern an meinen Hals gefasst, um herauszufinden, ob irgendwas sich gerade in meinem Körper verändert. Und ich habe mich super schlapp, erschöpft, gefühlt Schwindel. Also Schwindel war wirklich ein großes Thema bei mir so.
Mhm.
Immer wenn ich so Schwindel hatte, hatte ich auch plötzlich so Angst. Also da wurde eine Angst dann auch größer, aber sie wurde halt nie zu Panik. Und nachts vor allem war es dann so panisch.
Mhm. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Panik zu haben, Angst um sein Leben zu haben, das ist ja, das durchfährt einen ja nicht nur im Körper, das durchfährt auch den Kopf. Das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du kommst irgendwie durch den Tag, du fühlst zwar deinen Puls, aber es ist präsent, aber nachts, wenn die Ruhe sich nähert, dann kommt es wieder. Bist du dann schon, wenn du wusstest, oh, jetzt geht's langsam ins Bett, du bist zu Hause, ist dann die Unruhe quasi in dir schon wieder langsam hochgefahren?
Ich glaube, ich war so zu diesem Zeitpunkt gar nicht so richtig bewusst darüber oder habe diese Unruhe wahrscheinlich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also zumindest erinnere ich mich immer nur so an diese Eskalation.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich so eine Angst vor der Angst hatte.
Ja, und wie hast du dann versucht, in den Schlaf zu kommen? Also das ist ja für viele ein Thema, ne? Manche hören Hörspiel zum Einschlafen, ne? Andere haben Meeresrauschen oder sonst was. Hast du auch irgendwelche Rituale schon vorher gehabt oder da versucht zu etablieren, die dich irgendwie schön in den Schlaf bringen?
Ich wünschte, ich hätte sowas wie dieses Hörbuch und so weiter gehabt, aber ich habe eher sowas gemacht wie die Tür öffnen, weil mir, glaube ich, es einfach so wichtig war, dass, falls irgendwas passiert, ich nicht allein in meinem Zimmer bin und sterbe. Mhm. Und ich weiß, es klingt so heftig, aber irgendwie war es mir sehr wichtig, dass zu jedem Zeitpunkt irgendwer was mitbekommt.
Und wenn du dann aber bei dir warst, ich stelle mir vor, die Tür ist auf, vielleicht ist auch noch ein Licht an, dass du weißt, irgendwie draußen ist wer. Und dann kamen die Ängste und dann bist du zu deiner Mutter und dann seid ihr wieder ins Krankenhaus, diese 13 Minuten in diesem Auto ohne Musik und seid wieder da gewesen und du warst wieder ruhiger. Was ich mich noch frage, wenn, wahrscheinlich haben die Ärztinnen und Ärzte dann ja auch ähnliche Untersuchungen jeweils gemacht, ja. Wenn sie dir dann bestätigt haben, dass alles okay ist, zumindest körperlich, von den akuten Symptomen her, von deinem Blutbild und ich weiß nicht was, hat dich das dann beruhigt, zumindest für einen Moment? Bist du dann nach Hause gefahren und konntest schlafen, zumindest? Also, oder war das dann schon bei der Rückfahrt wieder so ein Zweifel?
Zum Glück war das nicht bei der Rückfahrt ein Zweifel. Ich finde das irgendwie schade, dass es nicht länger als so eine Nacht meistens angehalten hat, aber immer, wenn diese Checks gemacht wurden im Krankenhaus, ich glaube, das ist sehr wichtig, habe ich da Vertrauen drin gehabt. Ich war so, okay, dann ist alles gut. Da haben ja Leute drauf geschaut, die mich ernst genommen haben. Weil die Leute im Krankenhaus waren wirklich, also klar, ich bin immer als Letzte reingekommen, die haben aber nie sowas gesagt wie, ja, das ist nur eine Angst und so weiter. Die haben dann diese Checks gemacht, mich beruhigt, mir so ein Piratenpflaster noch auf den Arm geklebt und gesagt, das habe ich ganz toll gemacht und so. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall für die Nacht beruhigt. Und auf der Rückfahrt, das Einzige, was ich und meine Mutter dann gespürt haben, war halt Erschöpfung. Mhm. Und manchmal hat es halt voll gedauert, nochmal einzuschlafen, aber es war halt nicht mit Panik verbunden. Das Problem ist halt, das ging dann ja am nächsten Tag oder am übernächsten Tag weiter.
Ja, und wenn du sagst Erschöpfung, also wenn ich mir das vorstelle, du bist da stundenlang in der Notaufnahme, dann fahrt ihr wieder zurück, dann musst du erstmal einschlafen und dann ist ja aber irgendwann auch wieder die Schule da. Also wie bist du denn überhaupt durch den Tag gekommen dann? Also warst du nicht total schlapp, total müde dann erstmal, trotz der paar Stunden, die du noch hattest an Schlaf?
Ja, sehr, sehr doll. Ich glaube, es hat so, ich saß total oft total erschöpft im Unterricht und ich war so extrem müde, weil wir ja oft halt bis 4, 5 Uhr morgens in der Notaufnahme saßen. Das war schon anstrengend, in der Schule zu sein.
Ja, und gleichzeitig hattest du ja diesen Ehrgeiz, hattest du diesen Druck, gute Noten, Aufstieg. Puh, also ich finde, das schnürt einem fast selbst. Und da wird mir selbst auch eng, wenn ich mir das so vorstelle. Mhm. Das heißt ja auch, du hast dich da wahrscheinlich nicht so konzentrieren können. Ist das jemandem aufgefallen? Gab es da irgendwie eine beste Freundin, der du all das erzählt hast? Oder war hauptsächlich deine Mutter in der Zeit so Ansprechpartnerin Nummer 1?
Ich hatte jetzt nicht sowas wie eine beste Freundin. Ich hatte auf jeden Fall Leute um mich herum, mit denen ich später darüber gesprochen habe. Nicht so in dieser akuten Phase. Da war vor allem so meine Mutter die Bezugsperson, die auch sehr viel ausgehalten hat für mich und mit der ich darüber gesprochen habe.
Ihr wart regelmäßig im Krankenhaus. Wie war das denn eigentlich für deine Mutter? Also hat die sich nicht mit der Zeit auch komplett Sorgen gemacht und gefragt, Mensch, was ist nur los mit meiner Jona?
Auf jeden Fall. Meine Mutter war auch irgendwann wirklich sehr erschöpft. Ich erinnere mich so an eine Rückfahrt aus dem Krankenhaus, wo sie auch geweint hat und gesagt hat, sie kann das halt jetzt alles nicht mehr. Mhm. Und wir dann überlegt haben, oder sie, eigentlich ist meine Mutter so Anti-Therapie gewesen und so Anti-Ärzte, weil sie im Gegensatz zu mir echt schlechte Erfahrungen mit so Ärzten gemacht hat. Und auch immer so wollte, dass ich mich nie mit einer Diagnose identifiziere, sondern halt so voll ich bleibe, was ich so voll nachvollziehen kann. Aber ich glaube, es gab irgendwann so einen Punkt, wo sie halt so begriffen hat, dass so professionelle Hilfe wahrscheinlich so der einzige Weg ist. Mhm. Weil sie meinte, sie schafft es nicht mehr und wenn das jetzt so ewig weitergeht, dieser Kreislauf, dann, also sie wüsste halt nicht mehr, wie sie das halten könnte. Also sie hatte schon so Angst, dass sich das immer weiter spiralen könnte und immer schlimmer werden könnte.
Hast du dann irgendwann auch in der Therapie oder wann auch immer eine richtige Diagnose bekommen für das, was dich da begleitet?
Ich habe die Diagnose bekommen, allgemeine Angststörung, aber wir haben so in der Therapie immer von so Hypochondrie gesprochen, als so dieses spezielle, als diesen speziellen Teil dieser Angststörung, weil, soweit ich weiß, gehört Hypochondrie zu diesen Angststörungen, ist kein eigenständiges Krankheitsbild. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat.
Und hat dir diese Form der Therapie, dieser Notfalltherapie denn geholfen? War das gut, da so einen Anker zu haben, immerhin?
Ich glaube, am Anfang war ich so ein bisschen anti, aber am Ende würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir uns viel damit beschäftigt haben, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass du so diese Ängste hast und es da sehr viel auch um diese Psychosomatik ging. Mhm. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Halt diese Kombination ist, warum ist es so körperlich für mich, warum ist diese Angst so körperlich und was hat so Stress damit zu tun? Und warum ist so diese Körperlichkeit das, worein ich das so projiziere? Also ich hatte schon das Gefühl, dass es mir so vor allem hilft in diesem Reflexionsprozess, weil ich so damals so halt nicht den Bezug zu mir, zu den Gefühlen und zu meinem Körper hatte.
Ich frage mich noch eins, wie war das denn für dich? Du hast gerade diese Rückfahrt beschrieben, als deine Mutter einfach geweint hat, ne? Weil sie erschöpft war, so habe ich das rausgehört, ne? Ich meine, auch sie hat ja dann wenig geschlafen. Hat sie gearbeitet in dieser Zeit auch?
Ja. Ja?
Also sie war alleinerziehend, sie hat gearbeitet, dann nachts immer wieder in dieses Krankenhaus, dann beginnt sie zu weinen. Wie war dieser Moment für dich, zu sehen, wie deine Mutter da an die Grenze kommt?
Ich habe mich schon sehr schuldig gefühlt, aber ich glaube, das war so auch oft so im Teil von unserer Dynamik, weil meine Mutter schon so eine Person ist, die so sehr viel für andere Menschen macht und sehr viel auch aufgibt. Mhm. Und ich glaube, da so zu sehen, dass sie so, also sie, die Person, die so hart über ihre Grenzen geht, sagt, ich kann nicht mehr, hat, also ich habe mich schon sehr schuldig gefühlt und war so, ja, irgendwie, vielleicht gehe ich auch in diese Therapie, damit es dir dann besser geht. Und meine Mutter hat ja auch richtig oft, also sie hat die ersten Male auch Arbeit abgesagt und dann, sie hat so Gleitzeit, Arbeit weiter nach hinten verschoben und hat dann länger abends gearbeitet und sowas. Also schon so, da sehr viel geopfert und das tat mir auf jeden Fall richtig leid und das tut auch weh einfach. So diese enge Bezugsperson, dass es so ein Ausmaß auch auf sie annimmt.
Also mischt sich da vielleicht auch dieses Schuldgefühl mit einem schlechten Gewissen und auch mit Scham?
Ich glaube, man könnte es auf jeden Fall so sagen. Irgendwie so voll.
Du bist dann in diese Therapie. Wie lang ging denn eigentlich diese Phase, die du gerade beschrieben hast? Also, dass ihr wirklich ganz regelmäßig dahin gefahren seid ins Krankenhaus.
Also ich glaube, diese extreme Phase mit diesen, ich bin so mehrmals, zwei, drei, vier Monate bis ein halbes Jahr, kommt drauf an, wie sich das so ausgefädelt hat. So wirklich extrem, auf jeden Fall mindestens 2-3 Monate und danach immer weniger.
Und wodurch ist es besser geworden? Hast du da irgendeine Erklärung dafür, dass das dann weniger wurde?
Ich kann mir vorstellen, dass die Therapie auf jeden Fall so einen Teil dazu beigetragen hat. Vielleicht auch nur ja Vermutung, weil ich glaube, dass es immer so sehr viele Faktoren auf einmal ist. Ich glaube, wenn sich so eine Regelmäßigkeit auch einstellt von so einer Angst um so Herzrasen und so weiter, die ich ja tatsächlich manchmal immer noch habe, aber sehr, sehr, sehr selten zum Glück, dass man irgendwann auch so eine Rationalität reinbekommt und so checkt, okay, es ist jetzt wieder, es ist eine Angst und sich so selbst da wieder rausholt, was natürlich auch so mit der Therapie zusammenhängt. Ich glaube, dass mein Umfeld, also ich habe sehr verständnisvolles Umfeld, sehr großen Teil dazu beigetragen hat. Ich habe währenddessen, glaube ich, auch mal so eine Magenspiegelung gemacht und ich hatte so ein Langzeit-EKG und da wurde auch nichts gefunden und dann vielleicht auch mehr so, hey, es wird nichts gefunden, anders als so bei vielen anderen Leuten, die so Hypochondrie haben, wo das vielleicht mehr so ist, ach, ich kriege mehr Angst, weil ich weiß immer noch nicht, was es ist und niemand findet und niemand kann mir helfen. Ich glaube, es hat mir doch schon geholfen, auch so Sachen einfach abzuklären. Und ich habe so Routinen, so Gesundheitsroutinen aufgebaut, die so manchmal ein bisschen zwanghaft wurden, wo ich so sehr krass darauf geachtet habe, so und so viel Sport mache ich, so halte ich meinen Körper gesund, damit wirklich nichts passiert. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen geholfen, dass es mir auch besser geht.
Also so eine, wenn man so will, eine Routine reinbringen, Abläufe reinbringen, zu wissen, es kommt und es geht, höre ich so ein bisschen raus, auf Gesundheit achten, das hat dich da zumindest ein bisschen rausgebracht. Was mich auch interessiert, diese Angst, die du hast, in dem Moment, ja, ich habe einen Herzinfarkt und dahinter steckt ja schon die Angst, puh, hier geht's um Leben und Tod. Hast du diese Angst auch um andere? Also hast du auch Angst, dass es Leute aus der Familie betrifft oder so?
Ja, sehr, sehr doll. Ja, ich glaube so, ich habe das auch sehr so auf meine Familie auf jeden Fall projiziert, dass ich auch, merke ich jetzt auch immer noch, dass wenn ich manchmal mit meiner Mutter rede, dass ich manchmal wirklich so fast paternalisierend so bin, du musst das und das machen, du solltest spazieren gehen. Wie ernährst du dich eigentlich gerade? Also was richtig unangenehmer Mensch in dem Fall, würde ich sagen, war ich damals auf jeden Fall noch mehr, glaube ich, dass sehr für so dieses, ihr müsst alle gesund leben, damit ihr nicht stirbt.
Egal, wir wissen, was du meinst. Ja, genau. Mhm. Und wenn du diese Probleme, also das sind ja Verlustängste, die du da hast. Ja. Ne? Hat denn jemand in deiner Familie schon mal Probleme mit dem Herzen gehabt? Oder hat jemand schon mal einen Schlaganfall, dass das vielleicht unterbewusst in dir gearbeitet hat?
Ja, weil als ich so 6 war, das war so vor einer Schwimmhalle, ist so der damalige Freund von meiner Mutter auf der Autohaube zusammengebrochen und hatte einen Herzinfarkt und war dann 6 Wochen oder so im Koma und ist dann auch daran gestorben. Und das Ding ist, dass ich und meine Schwester hinten im Auto saßen und das quasi so direkt mitbekommen haben, was ja schon eine sehr heftige Situation ist.
Puh. Mhm. Und dann hat dich das weiter beschäftigt?
Auf jeden Fall nicht aktiv. Ich kann mich nicht so daran erinnern, dass es so eine traumatische Reaktion irgendwie so hervorgerufen hat. Also ich habe mich lange nicht damit beschäftigt und es war nie so richtig präsenter Teil von meinen Gedanken, was ich auch irgendwie sehr interessant fand, weil es ja schon eine sehr heftige Situation ist.
Zu sehen, wenn jemand anders plötzlich stirbt, ist wirklich, ja, ist sehr heftig. Mhm.
Voll. Und deswegen finde ich es auch krass, dass mein Körper oder dass es nie so ein präsenter Teil war. Natürlich glaube ich, dass Verdrängung dann eine große Rolle gespielt hat. Und in meiner ersten, dieser Notfalltherapie, hat diese Sache auch überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe dann, als ich nach Leipzig gezogen bin, also dort, wo ich gerade wohne, mit einer anderen Therapeutin darüber gesprochen, wir hatten so einen Traumatest, wo man so herausfinden sollte, welche Sachen einen belasten und so. Und da haben wir dann nochmal darüber gesprochen und dann habe ich so darüber nachgedacht, aber das wenig in Kontext zueinander gesetzt mit dieser krassen körperlichen Angst, auch wenn es so naheliegend ist.
Manchmal macht ja auch das Unbewusstsein viel mit uns.
Voll.
Aber wir wollen da auch jetzt nicht groß rum interpretieren. Ich bin da auch kein Fachmann in der Hinsicht, aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen, dass das auch in deinem Kopf ist und dieses Erlebnis mal da war und es vielleicht eine Teilerklärung gibt. Mhm. Du hast ja auch so beschrieben, es taucht ab und zu nochmal auf. Ich meine, du hast dein Umfeld, das immer verständnisvoll war. Du hast diesen Therapieplatz, wo du immer mal andocken kannst. Du kommst da auch auf Erkenntnisse. Aber ab und zu taucht es nochmal auf. Nur so für ein Gefühl, wann hattest du das letzte Mal so ein Ereignis, dass das aufgetaucht ist, diese Angst?
Ich glaube, so vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen hatte ich tatsächlich auch wieder so eine Nacht, wo ich so immer wieder panisch aufgewacht bin. Die Panik war zum Glück nicht so ausgeprägt wie damals, aber sie war auf jeden Fall da. Und ich hatte so das Gefühl, oh, ich habe Schmerzen in der Brust, ich versuche mal einzuatmen. Und da war es dann mehr so ein Lungending und nicht so direkt ein Herzinfarkt. Und das ist schon so 2-3 Mal passiert, dass ich mich dann aufgeweckt habe und dann so ein Gefühl hatte. Das kommt bei mir dann, wenn ich zum Beispiel alleine in einer Wohnung bin und oder auch eine sehr, ich glaube auch jetzt gerade schreibe ich meine Bachelorarbeit und das scheint mir wieder eine sehr ähnliche Situation zu sein wie das Abitur. Sehr viel Stress, ich will das sehr gut machen, mir ist es irgendwie wichtig. Und dann so, wann komme ich zur Ruhe, wenn ich abends im Bett liege. Aber jetzt gerade habe ich so meine Methoden gefunden, damit umzugehen. Also auch wenn es möglich ist, versuche ich nicht alleine in einer Wohnung zu schlafen und gehe zu Freunden und kann da besser einschlafen. Also mir hilft es immer, neben einer Person einzuschlafen zum Beispiel.
Ich höre dann aber raus, du wohnst nicht alleine, sondern mit anderen zusammen in der Regel? Aktuell?
Ja, ich wohne in einer WG.
Ja.
Ja, und das auch schon, seitdem ich ausgezogen bin. Ich kann mir auch nicht vorstellen, in naher Zukunft alleine zu leben.
Verstehe. Und diese Wege, die du gefunden hast, ist das das, was du beschrieben hast, dass du dann erstmal guckst, okay, was ist mit meinem Körper? Kann ich den Finger scharf stellen mit den Augen? Also ist das Prozedere, das du gerade schon angedeutet hast?
Zum Glück nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade in so einer Situation bin. Also klar, so dieses Pulschecken, das ist, glaube ich, so tief in mir drin. Ich glaube, das dauert noch Jahre, bis ich das rauskriege. Mhm. Das mache ich auch immer noch so random. Aber ich habe inzwischen, glaube ich, so eine Rationalität, eine gute Möglichkeit, dass ich auch in den Situationen, dass ich erst so Panik bekomme, aber dass sie nicht so stark ist, dass ich in so einen spiraling Film rein, also in so einen Film reinkomme, sondern dass ich so in der Situation bin, okay, du hast gerade Angst und ich kann mir das so sagen, das ist Angst, das ist nichts mit deinem Körper, es ist Angst und dann Leuten zu schreiben. Also ich habe, glaube ich, so viel Reflexion über diese ganze Sache bekommen, dass mir inzwischen nicht mehr schwerfällt, das so einzuordnen. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn es mal wirklich so eine Panik ist oder ich so wirklich Schmerzen habe. Also ich glaube, das könnte auch noch schlimmer werden, aber jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl.
Ich meine, was ja auch gut ist, ist ja, dass dein Leben offenbar weitergegangen ist, denn bei all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, du hast gerade mal so erwähnt, du arbeitest an deiner Bachelorarbeit. Das heißt ja indirekt, das mit dem Abi hat geklappt. Ja?
Ja.
Du studierst etwas. Was studierst du, wenn ich fragen darf?
Ich studiere literarisches Schreiben.
Mhm. Und das heißt, also du gehst deinen Weg ja weiter. Wie sehr empfindest du eigentlich die Ängste heute als Einschränkung?
Heutzutage fast gar nicht mehr. Also sie bestimmen nicht so mein Leben, wie so damals. Ich weiß, so zur Abiturzeit war, glaube ich, sehr viel Angst und Lernen und Abitur und Schule so mein Leben. Aber so, seitdem ich so ausgezogen bin, ist nichts mehr, was so richtig mein Leben bestimmt.
Sondern was? Was genießt du gerade in deinem Leben? Was füllt es aus?
Mein Leben füllt gerade sehr viele Dinge aus. Ich habe das Schreiben, vor allem sehr viel Sport. Ich habe so sehr große Liebe zu so Kickboxen, aber auch so Rangeln. So ganz viele verschiedene Sportarten einfach ausprobieren.
Ja.
Ich habe sehr, sehr tolle Freundinnen und sehr gutes soziales Umfeld. Und ich glaube, ich liebe es einfach, richtig viele neue Dinge immer wieder auszuprobieren. Ich bin, glaube ich, sehr schon lebenslustig und ich liebe einfach sehr viel das Leben, was ich gerade habe.
Ja, und du hast ja beruflich auch Erfolg, ne? Du schreibst eine Kolumne für die Taz, hast Erfolg als Schriftstellerin. Ein Theaterstück von dir wurde in Hannover und in Dortmund uraufgeführt. Das ist ja ein toller Erfolg und auch eine Riesenwertschätzung. Kannst du das auch einfach genießen? So? Das sind ja Wahnsinnsschritte für dich.
Ja, voll. Das kann ich sehr genießen. Das finde ich auch sehr schön, weil mir die Sachen, worüber ich schreibe, auch sehr wichtig sind. Ist auch sehr witzig alles, ja.
Und wenn du so beschrieben hast, die Probleme bei dir waren ja oft dann, wenn es ruhig wurde, ne? Hast du auch manchmal so vielleicht Wege gefunden? Ich weiß nicht, wenn man spazieren geht, ist man ja auch irgendwie mit sich, aber es ist schön, ne? Am Meer kann man sitzen, irgendwie die Wellen anschauen und es ist schön, ne? Und obwohl man für sich ist. Also versuchst du auch Momente der Stille oder der Ruhe mit dir anders zu füllen, sodass die auch so ihren Schrecken verlieren?
Voll. Das war damals auch voll wichtig in dieser Notfalltherapie, weil die Person mir das damals auch sehr explizit gesagt hat mit dem, guck mal, wann du für dich bist und wann du alleine bist. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall so ich liebe es, ich wohne direkt neben einem sehr, sehr großen Park, einer riesigen schön. Wiesenfläche. Wow. Und ich setze mich da, also ich schreibe jeden Tag Tagebuch und das hilft mir extrem. Tagebuch schreiben, wirklich die beste Sache auf dieser Welt. Da mich einfach hinzusetzen und auch wenn es einfach nur ein, zwei Sätze sind und so kurz für mich zu sein. Und ich kann mich zum Glück wieder auf sowas wie Lesen und so weiter konzentrieren und deswegen lese ich sehr viel dann für mich. Also es gibt jetzt mehr Ruhemomente in meinem Alltag, auch wenn er sehr voll ist. Aber diese Momente habe ich trotzdem.
Ich sehe dich da auf dieser Wiese mit einem Buch, ja, oder auch mal, was weiß ich, mit einem Picknick. Das hört sich richtig gut an. Wenn du alles mal so für dich zusammenfasst, auf das schaust, was du schon erlebt hast. Ich frage das immer am Ende dieses Podcasts. Was ist dir heute im Leben wichtig?
Das ist so eine schöne Frage. Oh, wow. Ich glaube, mir ist so viel am Leben wichtig. Ich finde, natürlich so ich liebe diese Frage. Ich habe so kurze Side Story auch schon vor 2 Tagen saß ich so mit einer befreundeten Person auf dem Bett und wir haben so gesagt, was finden wir gerade so schön? Ich glaube, am Leben wichtig ist mir so Verbindung zu anderen Menschen, Nähe, Humor, ganz viel witzige Momente, witziges Leben. Ja, ja. Ich glaube so, das ist mir schon am wichtigsten.
Dann wünsche ich dir tolle Zeiten auf dieser Wiese, im Park, in deiner Nähe und in der Verbindung mit ganz vielen Menschen. Ja, vielen Dank, Jona, und dir weiter alles, alles Gute.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Benedikt Karl, Isabel Meyer, Produktion Joachim Baumann. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Am Ende habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wollt ihr wissen, wie wir ticken? Dann seid ihr beim gleichnamigen Psychologie-Podcast von BR und SWR genau richtig. In jeder Folge geht es um eine andere Frage. Zum Beispiel, wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Und was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt lebensnah und wissenschaftlich fundiert, damit ihr besser versteht, wer euch aus dem Spiegel entgegenblickt. Wie wir ticken, hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.